Ich finde einen professionellen Sportplan immens wichtig, ob das jetzt Leistungssport betrifft, aber auch, wie du sagst, Leute, die sich bis dato vielleicht kaum oder nicht bewegen. Das Ziel ist ja, so lange wie möglich eine Lebensqualität erhalten zu können.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Paracelsus Lab Podcasts. Und wir sprechen über das wohl größte Thema, wenn es um Gesundheit geht, nämlich Sport und fit sein und Fitness. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Fit und gesund. Und wir wollen natürlich über das Thema präventiver, therapeutischer Begleitung für breiten Leistungs- und Profisportler sprechen. Und das mache ich heute nicht alleine. Ich habe Mariella Agay zu Gast. Sie ist Studienleiterin der Gesundheitsakademie in Köln und Heilpraktikerin. Und heute sprechen wir über Sport. Und Mariella, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch riesig, wieder hier zu sein und bin natürlich schon super gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast.
Genau, dann starte ich gleich mit meiner ersten Frage. Sport, auch ein großer Begriff, müssten wir erstmal definieren. Aber was bedeutet Sport für dich?
Für mich bedeutet Sport primär Bewegung. Und Bewegung ist ein sehr breites Feld. Also mache ich es beruflich, mache ich es privat, mache ich es Hobby. Ne? Also Sport kann sehr vielseitig sein, in sehr unterschiedlicher Dosierung.
Ich finde die Einteilung ganz gut, Bewegung zu Sport. Also Sport gibt es, glaube ich, definitionsgemäß einige Aspekte wie: Es muss eine Wettkampftauglichkeit haben, es muss diese Steigerungsfähigkeit mit dabei haben. Aber der Zusammenhang zwischen Sport und Gesundheit, für dich in der Praxis, für dich privat, gib uns da gerne nochmal einen Einblick.
Ich sehe, so wie du Sport definiert hast, exakt richtig. Ich versuche so ein bisschen aus diesem Katalog rauszubekommen, so ein bisschen aus der Leistung raus mit dem Fokus, welche Bewegung tut mir wirklich gut. Ne? Weil das finde ich eine sehr zentrale Frage, was auch dann spannend ist, mit den Leuten zu erörtern, was passt eigentlich zum eigenen Typus, welche Bewegung.
Ein super spannender Punkt. Die Physiognomie der Menschen entscheidet über die Sportart, die sie eigentlich gut ausführen, wohingegen häufig andersrum darauf geschaut wird. Also dieses typische Beispiel, ich will ein schönes, breites Kreuz bekommen, deswegen gehe ich schwimmen. Aber gute Schwimmer sind natürlich und Schwimmerinnen haben natürlich schon die Physiognomie, dass sie auch diese Sportart gut ausführen können.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, das zieht sich durch. Und dann, wenn ich dich richtig verstehe, wäre sowohl im therapeutischen Kontext für dich Sport als begleitende Maßnahme. Und ich meine, es ist, alle wissen es, Sport und Gesundheit hängen eng miteinander zusammen. Wir wollen gerne gleich nochmal drauf eingehen, warum das so ist, was passiert letztendlich auch im Körper. Aber das Thema, die richtige sportliche Intensität oder die Bewegungsintensität zu finden für Patienten. Ja. Gib uns gerne mal, vielleicht hast du auch ein Fallbeispiel, wo man sagt, die Vorstellung ist groß, das Ziel ist groß. Ich möchte einen Marathon laufen beispielsweise, bin aber die letzten 20 Jahre kein einziges Mal mehr gelaufen. Wie würdest du in der Analyse rangehen? Also so, was wird an Bewegung vielleicht im Alltag durchgeführt? Welche Sportarten wurden gemacht? Und wie würde es dann für dich weitergehen?
Wenn ich jetzt mal klassisch aus der Brille der Therapeutin anschaue, da versuche ich immer mit meinem Patienten halt zu analysieren, ist er in dem richtigen Bewegungsbereich unterwegs? Und da habe ich immer ein bisschen ein humorvolles Bild. Wenn wir mal einen Geparden und einen Pinguin vergleichen, wenn du den Pinguin an Land stellst, sieht das nicht ganz so geschmeidig aus, aber der Gepard im Wasser auch nicht. Wenn aber beide Tiere in ihrem Element sind, sind die unschlagbar. Also sein eigenes Milieu zu finden in der Bewegung, finde ich eine sehr zentrale Aufgabe. Und natürlich jetzt im klassischen Therapiebereich geht es auch oft um den Bereich zu wenig Bewegung. Ne? Mhm. Was ja ein ganz anderes Thema ist, wenn ich Leistungssportler begleite. Yeah. Da scheitert es ja nicht an zu wenig Bewegung, sondern vielleicht an zu wenig Support und zu wenig Regeneration.
Ganz entscheidender Punkt. Und wir wollen es genauso aufbauen, von wirklich in die Bewegung reinkommen. Und wir kennen alle, also ich glaube, die Zahlen der WHO, wenn wir über Gesundheit und Sport in Verbindung treffen oder Bewegung als Gesundheitssupport, dann haben wir natürlich grundsätzliche Empfehlungen von tägliche Bewegung im Alltag mehr zu integrieren, die Rolltreppe mal wegzulassen oder sie zumindest zu gehen. Wir haben körperliche Arbeit, die verrichtet werden soll. Wir haben Breitensport, Dinge wie strammes Spazierengehen, Laufen gehen oder auch eine Sportart durchführen. Ich glaube, es sind um die 150 Minuten, die pro Woche bei mittlerer Intensität empfohlen werden. Mhm. dann kennen wir auch alle dieses Thema des sitzenden Lebensstils, also Sedentary Lifestyle, wenn man es an Schritten orientieren würde, unter 5000 Schritte pro Tag würde schon in Richtung sein. Ist das für dich auch ein Einstieg, wo du sagst, okay, wir würden, wenn wir es mal wie in der Trainingsplanung betrachten würden, Menschen, die gar keinen Sport treiben, Menschen, die sich sehr wenig bewegen, genauso auch trainingsseitig aufzubauen?
Absolut. Ich finde einen professionellen Sportplan immens wichtig, ob das jetzt Leistungssport betrifft, aber auch, wie du sagst, Leute, die sich bis dato vielleicht kaum oder nicht bewegen. Und da müssen die Schritte noch besser geplant werden, noch vielschichtiger begleitet werden. Also da mache ich keinen großen Unterschied, nicht vom Inhalt her, aber von der Professionalität her. Also die brauchen wirklich auch einen ganz exakt guten Plan.
Warum ist Sport so entscheidend für die physische, aber natürlich auch die mentale Gesundheit?
Ja, also wenn wir uns anschauen, nur 100 Jahre zurück, hatten wir im Alltag mehr Bewegung, mehr körperliche, ich nenne es mal Platzschufterei. Das heißt, ich hatte genauso auch Stressfaktoren, aber ich hatte mit dem Stressschub, mit dem Adrenalinschub auch immer direkt Bewegung. Was heutzutage leider stattfindet, ist, wir sitzen und haben Adrenalinschübe. Also wir haben keine Kompensation davon. Und obwohl wir uns technisch sehr weiterentwickeln, dank Handy, Technik, Maschine, bleiben die Grundregulationsfragen trotzdem gleich. Also was mache ich? Ich saß vielleicht 10 Stunden an meinem Bürotisch, hatte einen Adrenalinschub nach dem anderen. Was mache ich als Kompensation? Und dann lege ich mich aufs Sofa und wundere mich, warum ich nicht runterfahren kann. Also bin die ganze Zeit Sympathikoton.
Also hohe Stressbelastung und die, sagen wir mal, evolutionäre Betrachtung hieß bewegen.
Ja.
Das ist die Lösungsstrategie, egal also, was es ist.
Absolut. Ja. Wir sind ein Lebewesen, ein bewegtes Lebewesen, im optimalen Fall.
Das heißt im Umkehrschluss, wenn unser Stresssystem hochfährt, durch genau wie du es beschrieben hast, Arbeitsstressreize, familiäre Aufgaben, vielleicht das Equipment, was man hat, soll einem irgendwie helfen, aber Stress noch mehr. Mhm. Und man geht nicht seiner Natur nach und fängt an, sich ausreichend auch im Alltag quasi mit zu bewegen, haben wir einen großen Impact auf den Stoffwechsel. Und vielleicht führt uns das ganz gut auch zu dem Punkt und zu der Frage, warum ist Bewegungsmangel, da erst nochmal begonnen, ein so wichtiger oder häufig erwähnter Risikofaktor, wenn es um chronische Erkrankungen geht und die Entstehung chronischer Erkrankungen?
Ja, weil Bewegung hat eine sehr zentrale Rolle in dem Ausgleich, also wenn wir das, du hast den Stoffwechsel angesprochen, wir können uns die Hormone anschauen, die Neurotransmitterregulation. Also die Bewegung ist für mich immer eine Art Balanceakt. Mhm. Also wenn ich mich nicht bewege, dann fehlt mir ein zentraler Ausgleich. Das ist oft der zentrale Punkt, wo es manchmal im Alltag scheitert.
Und wir sehen auch, wenn wir über Themen auch, glaube ich, in Richtung Langlebigkeit nachdenken und Degeneration, insbesondere dem wichtigen Organ, nämlich der Muskulatur selbst, die dann abgebaut wird und nicht so arbeiten kann, wie sie arbeitet. Und wir dann natürlich sehen, dass Lebensqualität auch dadurch
abnimmt. Absolut. Wir wollen ja bestenfalls gut, gesund, schmerzfrei, lange leben. Also was ist ein langes Leben, was dann hauptsächlich am Ende noch geprägt ist von Unbeweglichkeit oder Schmerzen? Ja. Oder das Ziel ist ja, so lange wie möglich eine Lebensqualität erhalten zu können, in Bewegung zu bleiben.
Da finde ich ganz spannend, da würde ich gerne mal mit dir reinsteigen, wenn wir Muskulatur nicht nur als diese kontraktilen Einheiten sehen, also Eiweiße, die sich aufeinander zubewegen und zwei bewegliche Knochen zueinander irgendwie über ein Gelenk bewegen, sondern Muskulatur selbst ist gerade als, du hast es angefangen auch schon zu beschreiben, ein Balance-Element. Letztendlich ist es eben nicht nur die Bewegung, die stattfindet, und Muskulatur, die wachsen muss und Durchblutung, die sich verändert, sondern unter der Bewegung und je nach Art der Bewegung werden ja Botenstoffe aus der Muskulatur ausgeschüttet. Man spricht ja von sogenannten Myokinen. Ja. Gib uns gerne mal da einen kleinen Einblick zu. Um was handelt sich es dabei und welchen Einfluss kann es dann wirklich auch auf Gesundheit nehmen?
Das ist eine spannende Frage. Ja, Muskulatur ist nicht nur eine Statik. Du hast es angesprochen, das sind nicht nur irgendwelche Eiweißstrukturen oder es geht um Auf- oder Abbau. Ja, natürlich, es geht auch um das Erscheinungsbild oder die Grundstruktur. Aber ich finde Bewegung/Muskulatur auch zentral wichtig. Du hast die Myokine angesprochen. Die Muskulatur ist fähig, ich sag's mal ganz banal, gesunde Stoffe auszuschütten, die wir wiederum für die Regulation brauchen. Wenn wir angucken, die Gesundheitsstatistik, du hast die degenerativen Erkrankungen angesprochen, chronisch entzündliche Erkrankungen sind ganz oben auf der Liste, ne? Und kardiovaskuläre Erkrankungen. Ne? Und wir haben viel Medizin in uns und unter anderem auch das, was die Muskulatur ausschütten kann. Ne? Ich glaube, du kommst aus der Neuroimmunologie, glaube ich. Ne?
Psychoneuroimmunologie,
ja, genau. Ja. Also ich glaube, da kannst du auch einiges aus deinem Alltag berichten.
Die spannende Wechselwirkungskomponente von und auch des Menschen mitzugeben, dass es eben diesen Zusammenhang, den wir statistisch sehen, also wir haben aufgrund des Risikofaktors Bewegungsmangel die Entstehung neurodegenerativer, auch andere degenerative Erkrankungen, ob Gelenkstrukturen und Ähnlichem. Wir haben das Thema kardiovaskuläre Erkrankungen, wir haben das Thema kardiometabolisch, also nochmal den Stoffwechsel und Stoffwechseldiabeteserkrankungen und so weiter, Insulinresistenz. Und all das ist ja, verrückterweise mit Bewegung lösbar. Und ich finde es schon schön, dieses Bild aufzugreifen, nicht nur so in diesem statistischen Zusammenhang so, wer sich viel bewegt, ist salopp gesagt gesünder und wer sich nicht bewegt, ist ungesünder. So. Aber wenn man sich auch ganz konkret, und es gibt super spannende Untersuchungen zu dem Thema, als ein Beispiel, hochintensives Training, also High-Intensity-Intervall-Training, 8 Minuten durchgeführt, sorgt für eine signifikant höhere Ausschüttung eines Botenstoffes, der im Gehirn neue Neuronen und synaptische Verbindungen bildet. Also ein präventiver Faktor für die Apotheke in uns selbst.
Ja? Wir haben die Medizin in uns und wir lassen so viele Ressourcen noch liegen, sei es im Alltag, sei es im Leistungssport oder ganz banalen Gesundheitsalltag. Ja. Also wir haben wahnsinnig viele Ressourcen und je mehr man über den menschlichen Körper weiß, desto mehr möchte man wissen. Weil das ist wirklich, wie du sagst, es ist eine Apotheke, es ist eine Riesenfabrik, es ist unglaublich, was unser menschlicher Körper fähig ist. Und wir wissen es manchmal nicht, berücksichtigen es deshalb nicht. Also ich denke, dass viele Erkrankungen auch entstehen mit einfachem, ich würde es nicht sagen, nicht Unwissen, aber man hat sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt. Ja. Ne? Also du sprichst Stoffwechselerkrankungen, Typ-2-Diabetes zum Beispiel an. Also ich denke, wenn wir da früh aufklären würden und genau auf diese Ressourcen aufmerksam machen würden, würde jeder auch seine Apotheke besser nutzen.
Die Perspektive und jetzt auch das für alle einmal umzudrehen von Risikofaktor Bewegungsmangel, das war unser erster Abschnitt quasi. Risikofaktor, jetzt drehen wir das um und sagen, okay, jeder kann sehr schnell mit dem ersten Einstieg wieder in die Bewegung, und ich würde eher sagen zurückfinden, weil Kinder bewegen sich immer.
Ja, das ist unglaublich. Ja. Also in 24 Stunden, Respekt.
Und dann wirklich zu sagen, okay, jeder kleine Anfang, jeder erste kleine Schritt muss dann kein High-Intensity-Training sein, es muss kein Marathon als Ziel sein, aber überhaupt mehr in Bewegung zu kommen. Mhm. Da finde ich eine ganz interessante Untersuchung zum Thema dieses häufig erwähnte, du musst 10.000 Schritte am Tag gehen. Was dann mit mehr Trackern und Ähnlichem dann besser geworden ist, zu sagen, okay, ich kann jetzt überprüfen. Mhm. Es kann eine Möglichkeit sein, glaube ich, aber die Statistik zeigt schon 500 Schritte mehr am Tag, 500 Schritte mehr, senken das kardiovaskuläre Risiko um 7%.
Also da bin ich sowas von bei dir. Ich bin nicht ein Fan davon, wenn ich als Mensch das Gefühl habe, ich muss das machen, sondern ich möchte es machen. Ne? Und ich möchte es in dem Moment machen, wenn ich sehe, es gibt für mich einen Sinn. Ne? Ich sehe den Fortschritt, den kleinen Fortschritt. Es muss nicht der Marathon sein, es sind auch vielleicht die 500 Schritte. Ich merke, mein Wohlbefühlen steigert sich. Und da darf man die Leute daran heranführen. Und das ist schwierig. Aber dieses Muss darf sich zu Möchten ändern. Und ich glaube, dann funktioniert es langfristig.
Total. Und dann habe ich natürlich auch eine emotionale Verbindung und ein viel komplexeres Ziel als einfach nur dieses Vorgegebene in dieser Verkettung auch so. Bewegungsmangel sorgt für chronische Krankheiten. Geht 10.000 Schritte, fertig. Ja. Das funktioniert doch nicht. Das holt doch niemanden ab.
Ja, und im Worst Case bist du dann doch selber schuld.
Ja, genau.
Also ich finde Schuld und Erkrankung immer eine ganz schwierige Koppelung. Also wenn ein Patient sagt, ja, ich bin ja schuld dafür, sage ich, es geht nicht um Schuld. Es geht darum, wir müssen eine kreative Lösung finden. Genau. Das ist keine Schuldfrage, die Gesundheit.
Und die kreative Lösung, und da lass uns dann gerne weitergehen, die mit Bewegung sehr gerne in Verbindung stehen kann, kleinere Schritte vorzunehmen, überhaupt wieder zurückzukommen. Also nicht irgendwie, es muss die große sportliche Herausforderung sein, aber da reinzukommen ist ein wichtiger Faktor. Man kann selbst überlegen oder auch mit Unterstützung ein Ziel formulieren, was einen emotional abholt und dieses Möchte dann wirklich gut unterstreicht.
Absolut.
Mariella, wenn wir weiterschauen und wir auch im therapeutischen Kontext schauen, Menschen, die Sport treiben und sportlich aktiv sind, und du hast es eben schon gesagt, und wir gehen mal in den Breitensport rein. Mhm. Also das kann jede Form von regelmäßigem Sport sein, der letztendlich durchgeführt ist. Ich glaube, ein Großteil der Gesellschaft hat sich zumindest in der Kinder-Jugendzeit mal für eine Sportart entschieden.
Ja.
Vielleicht da auch zu dir, dein Bezugspunkt zum Sport. Ich weiß, du hast mir das erzählt, du kommst aus dem Leistungssport heraus. Erzähl uns nochmal, was du da gemacht hast.
Ja, warum kam ich überhaupt in den Therapiebereich? Also wenn ich den ersten Abschnitt anschaue, ich habe die klassische Ausbildung als Bühnentänzerin absolviert. Das bedeutet halt sehr früh regelmäßiges Training. Ich habe erst mit 6 Jahren angefangen, das ist relativ spät in dem Bereich. Dann mit 10, 11 die professionelle Ausbildung und mit 17, 18 war ich mit der professionellen Ausbildung fertig. Und es war halt 6 Tage die Woche Training, mehrere Stunden später im Berufsfeld, manchmal auch 7 Tage die Woche. Und da darf man sich halt auch spannende Fragen stellen. Ne? Was ist meine Motivation? Weg von müssen, immer noch ins Möchten. Wie kann ich mir das erhalten? Und leider habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass halt genau solche Fragen wie Regeneration, Prophylaxe, Prävention bitte ganz groß schreiben, die werden einfach noch unter den Tisch gekehrt. Ne? Also ich will das nicht verallgemeinern, ne? Aber so war es ein bisschen mein Weg. Und diese Fragen haben mich aber schon immer interessiert. Als ich noch komplett im Tanzbereich unterwegs war, ich war immer neugierig. Warum heilt die eine Verletzung und die andere Verletzung siehst du die ganze Saison mit? Warum kriegt der eine Kollege einen Burnout, der andere Kollege kriegt keinen Burnout? Wie halte ich mich psychisch auch gesund? Wie gehe ich mit Leistungsdruck um? Ne? Und das fand ich immer super spannend. Ne? Und da war es klar, dass ich meine Rente findet ungefähr um 30 Jahre alt statt. Also irgendwann sagt der Körper, danke, ich habe genug. Da habe ich mich früh auch um den Plan B gekümmert und gefragt, was darf danach kommen. Und da ich immer neugierig war für medizinische Fragen und immer genervt habe und warum und wieso, weshalb, habe ich gedacht, das kann ich als meinen zweiten Beruf oder Berufung machen. Und so habe ich mich dann zur Heilpraktikerausbildung spezialisiert. Und das Sportheilpraktiker ist auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit, A, weil ich die Vorgeschichte in meinem Beruf habe und B, bin ich erst über den Heilpraktiker gestolpert, als ich angefangen habe zu recherchieren, was gibt es eigentlich für einen Quereinsteiger im medizinischen Bereich, weil ich wollte fundiert medizinisch ausgebildet sein. Ne? Und dann bin ich über den Begriff Sportheilpraktiker gestolpert und habe angefangen zu recherchieren und bin so zu Paracelsus gekommen.
Okay, dann so schließt sich da schon der Kreis. Wir wollen über den Sportheilpraktiker auch noch detailliert sprechen. Aber wenn ich dich richtig verstehe und wir kommen quasi von gar nicht bewegen zu Breitensport, ich mache meine regelmäßigen Bewegungen, da würde ich auch wahrscheinlich sagen, da ist es wichtig, auch hier herauszufinden, ob es die passende Sportart ist. Also ich denke an die sehr gestressten Manager-Typen, die sich dann noch für ein Boxtraining am Ende des Tages entscheiden. Oder Eishockey oder sowas in die Richtung. Also auch zu entscheiden, ist das jetzt für meine aktuelle
Lebenssituation
die richtige Sportart. Also da auch das Passende zu finden, wenngleich jede Bewegung irgendwie erstmal auch sinnvoll erscheint, aber auf Dauer und regelmäßig durchzuführen. Auch hier spielt definitiv Regeneration schon eine entscheidende Rolle. Und wenn ich dich richtig verstehe, im Leistungssport und dann natürlich auch im Profisport und wenn ich es beruflich durchführe, immer mehr. Was heißt bei den hohen Trainingsintensitäten, 6-7 Mal die Woche plus Wettkampfaufführung, was auch immer dazu kommt, dann bleibt nicht so viel Zeit für Regeneration.
Nein, und umso optimaler muss sie vonstatten gehen. Ne? Also Zeit gab es in meinen Wochen nicht in der Regeneration, aber man kann sehr, sehr viel nutzen, auch in kurzer Zeit, wenn man die Ressourcen, wir sind wieder bei der Apotheke, wenn wir wirklich die innere Apotheke auch nutzen. Ne? Mhm. Und da kommen Themen wie, kenne ich mein Blutbild? Also ich durfte einige Blutbilder von Leistungssportlern anschauen und das war desaströs. Ne? Also ich mache immer das Bild, wenn das Auto stehen bleibt, weil der Tank leer ist, würden wir nie darauf kommen und zu sagen, ach, ich bin sowas von enttäuscht vom Auto, das fährt ohne Benzin nicht. Mhm. Ne? Aber von uns selber, da haben wir diese Erwartungshaltung. Also wir erwarten von uns, dass wir mit einem halb leeren Tank die volle Leistung bringen.
Was ist so in den Laborwerten, was du am häufigsten gesehen hast? Oder welche, ich gehe jetzt mal, also du sagst Blutbild, kann ich mir schon sehr gut vorstellen oder sehen, dass auch Veränderungen der Leukozyten, Veränderungen der Erythrozyten zu wenig, Hämoglobin vielleicht nicht optimal, also dann sind wir eher auch in Richtung Eisenhaushalt unterwegs. Aber was sonst im Bereich der Mikronährstoffe?
Ja, also wirklich mal ganz beim kleinen Einmaleins anzufangen. Und da scheitert es oft schon. Du hast den Eisenhaushalt angeschaut. Ne? Das Eisen ist schon ein sehr komplexes Gebiet. Ne? Also wenn ich abfrage Patienten und Patienten, ja, wann haben sie letztes Mal so Blutbild anschauen lassen? Dann meinen die, nein, ich habe genügend Eisen. Was wurde gemacht? Das Freieisen, nicht das Speichereisen, nicht die wunderbaren Transporttaxis, nennen wir es mal so, angeschaut, die Nebenwirkstoffen, die auch eine zentrale Wirkstoffe haben. Dann heißt es einfach, ach, ich habe genügend Eisen und die gehen trotzdem auf dem Zahnfleisch. Ne? Dann angefangen Vitamin D. Ja, Riesenthema, hoch diskutiert, aber leider auch bei den Sportlern meistens auch schon viel, viel zu wenig. Und Vitamin D ist nicht nur wichtig fürs Immunsystem, für Muskeltonus und für Knochenhärte. Also ich durfte es live in meinem Körper erleben, was es heißt, nicht einen optimalen Vitamin D-Haushalt zu haben. In meiner Ausbildung hatte ich ständig Ermüdungsbrüche. Bis ich dann irgendwann mal auf die Idee kam, Vitamin D anzuschauen, dann wurde es auch behoben. Dann Zink, was auch wichtig ist, die B-Vitamine anzuschauen. Ne? B-Vitamine und Regeneration und neurale Schmerzen und Stressresistenz in der Psyche. Also da bin ich ein totaler B-Vitamine-Fan. Ne? Also das sind nur mal ein paar Klassiker zu nennen. Und das ist jetzt noch nichts Exotisches. Ne?
Gesamteiweiß würde ich noch ergänzen.
Oh ja.
Omega-3. Index.
Oh, ja, aber da kommen wir ja schon in die...
Klar, wir kommen dann...
Das sind zentrale Fragen.
Ja, und also das ist... Also der spannende Punkt, um auch die Verbindung zu ziehen, wo du sagst, also uns fehlt es vielleicht auch im Breitensport schon beginnt.
Absolut.
Und dann für mich die Unterscheidung Leistungssport definiert sich nicht, das ist eine Assoziation, die viele haben, definiert sich ja nicht über... Ich mache das professionell und mache Wettkämpfen, sondern Leistungssport definiert sich über die Trainingsdauer. Da beginnen wir ab 10 Stunden pro Woche.
Ja.
Wenn ich mir meine sowohl patientenseitig als auch Bekannten im Triathlon-Bereich anschaue, da sind die 10 Stunden pro Woche aber schon in der Mitte der Woche abgefrühstückt.
Absolut.
Das heißt, Leistungssportler, die das zu ihrem normalen beruflichen Kontext noch mit umsetzen müssen, und es fehlt unter Umständen diese Regenerationszeit. Ja. Was ist Regeneration? Das ist ja auch immer, was man immer wieder hört. Was versteht man unter Regeneration?
Wie es aus der persönlichen Perspektive betrachtet, war für mich ganz banal, als ich noch nicht aus dem medizinischen Bereich kam, die Phase oder die Zeit, die mir bleibt, mich vorzubereiten auf den nächsten Leistungsintervall. Und wieder in einen Zustand zu kommen, dass ich meine gewohnte Leistung abrufen kann, wenn möglich mit einem besseren Resultat. Also Regeneration und Aufbau sind nicht auseinanderzuziehen.
Die Trainingswissenschaftler würden jetzt sagen, hey, genau, super Kompensation, also von Ausgangsniveau zu Erschöpfung, Regeneration und eine Schippe oben drauf gelegt.
Ja.
Regeneration ist dann die Zeit dazwischen. Also zwischen zwei Trainingseinheiten, die zeitlich passend sein muss. Die darf auch nicht zu lang dauern.
Ja.
Das ist auch klar. Und gib uns mal so regenerative Empfehlungen. Was wären so Dinge, die du auch mit eingebaut hast?
Also ich habe relativ früh angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, ja, zu warten aufs nächste Training ist nicht ausreichend und zu schlafen und zu essen. Habe ich sehr früh angefangen, mir Hilfe aus dem manuellen Bereich zu suchen. Angefangen halt bei Schwellungen, Lymphdrainagen, bei faszialen Massagen, das ist ein Triggerpunkt, begleitend im Sport, viel im Taping-Bereich. Ich habe mich früh gelernt, selber zu tapen, selber auch während der Leistung zu unterstützen. Das waren so ein bisschen die Anfänge. Dann natürlich, wo spielt Ernährung keine Rolle? Ich wüsste kein Themengebiet, wo die Ernährung keine Rolle spielt. Mich damit halt mehr beschäftigt und versucht, das zu optimieren auch, ne?
Wenn wir so auf die wesentlichen Faktoren schauen für die Regeneration, was sind die übergeordneten Zielsetzungen? Also Leistungssteigerung hast du gerade schon gesagt, aber auch, dass du für dich gesagt hast, ich muss da irgendetwas machen. Du hast Prävention eben erwähnt. Du hast das Thema Verletzungen und für sich so langziehende Verletzungen, also vielleicht auch begleitende Behandlungsmethoden. Mhm. Was sind so die sonstigen Bereiche, in denen sich das vielleicht noch mit abspielt?
Machen wir bitte mal so ein bisschen einen Schlenker. Was ist vielleicht die Motivation, die Regenerationszeit besser zu betrachten? Ja? Ich finde, eine Grundmotivation war für mich zum Beispiel immer, so schmerzfrei wie möglich zu sein. Ja? und dass sich die Regenerationszeit, das ist vielleicht ein Widerspruch dieser Aussage, aber dass die Regenerationszeit nicht nur in der Ruhephase stattfindet, sondern auch in der aktiven Phase. Also ich habe versucht, dass ich das nicht so ganz klar unterteile, sondern während der Leistungszeit, ne, sei es Proben, sei es Vorstellungen, auch da immer wieder Kurzintervalle von Regeneration reinzupacken oder so mit mir zu trainieren, dass es langfristig vielleicht ein bisschen länger hält. Ne? Weil früher war immer der Fokus besser, besser, schneller, schneller. Ne? Aber dann auch in der Leistungsphase mit sich anders umzugehen. Und ich glaube, diese Gedanken haben auch mit der Regeneration zu tun.
Ich finde es interessant, weil du sagst, ich habe mich mit dem Thema Vitamin D auseinandergesetzt, ich habe mich mit manueller Therapie auseinandergesetzt. Um mal ganz ketzerisch zu fragen, ist das Thema, also sicherlich gibt es klare Leistungsvorstellungen deiner damaligen Trainerchefs, wie man es auch immer benennen mag. Welche Rolle spielt im Profisport, und sicherlich gibt es deutliche Unterscheidungen zwischen der Art des Profisports und wie viel Profi und wie viel Geld auch in einem System drinsteckt. Aber welche Rolle hat es in deiner Karriere gespielt, wenn wir über präventive Maßnahmen, Leistungssteigerung, über andere Bereiche, eben nicht nur über das reine Training, Regeneration, Prävention, all diese Themen irgendwie mit angeschaut? War das Teil deiner, und ich habe es eben schon so ein bisschen rausgehört, nicht so wirklich, weil du im Nachgang erst noch drauf gekommen bist?
Nein, es war nicht Teil von meinem Alltag. Ne? Also ich hatte Riesenglück, ich war in einer wunderbaren, tollen Schule. Ich hatte eine ganz tolle Ausbildung und für diesen Bereich eine sehr, ich sag's mal, humane Ausbildung. Ne? Also ich hatte viel Glück, tolle Trainer, unglaublich tolle Ballettmeister, die mit uns auch sehr sorgsam umgegangen sind und sehr verantwortungsvoll. Aber in dem Bereich, und das ist ja schon einige Jahre her, war dieses Thema noch nicht so präsent. Es war nicht so sensibilisiert. Ne? Nicht mit böser Absicht. Es war einfach noch nicht im Tagesbusiness dabei. Also ich denke, wenn du heutzutage vielleicht junge Ballettschüler fragen würdest, die würden sagen, ah ja, wir haben Anatomie oder wir haben vielleicht Ernährungslehre in unserer Ausbildung. Das kommt. Ne? Ist immer noch viel zu wenig, aber es kommt. Aber damals bei uns, das war nicht vorhanden. Ne?
Das heißt, unter Umständen wird die, ich nenne es mal die Awareness für bestimmte Themen, bei den Sportlerinnen mehr Fokus drauf gelegt. Aber in der therapeutischen Begleitung und vielleicht da auch den Bogen zu spannen, wie du gesagt hast, ich habe im Nachgang gefunden, es gibt etwas, das nennt sich Sportheilpraktiker, um vielleicht auch einen komplementären, begleitenden therapeutischen Ansatz noch mitzufinden, um genau die Teile, und wir haben ja schon über einige Sachen gesprochen, also Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Du hast die manuellen Therapieverfahren angesprochen. Wir haben Mikronährstoffe schon angesprochen. Also um dieses Feld irgendwie auch mit abzudecken. Und da können wir vielleicht gleich auch mal reinschauen, was versteht man dann unter einem Sportheilpraktiker und was sind die Inhalte oder die Themen, mit denen sich beschäftigt wird?
Da können wir gerne gleich einen Blick drauf werfen. Mein Anliegen, wenn wir noch mal so ein bisschen die Prävention anschauen, du hast Awareness angesprochen, da beginnt die Prävention. Mhm. Ne? Was ich nicht auf dem Schirm habe in meinem Alltag, kann ich nicht berücksichtigen. Ne? Also auch da wäre mein zentrales Anliegen, sehr früh gewisse Themen anzusprechen und zu begleiten, weil da beginnt Prävention. Ne? Und viele haben ein gesundes Alter vor Augen oder als Ziel, aber da müssen wir früh anfangen. Also dass wir ein gesundes Alter haben, müssen wir ganz klar in der Jugend anfangen, ne? Okay. Auch im Bewegungsbereich. Ne? Aber jetzt rüber zum Sportheilpraktiker. Damals habe ich so eine kleine Enttäuschung erfahren. Ich war auf der Suche, wo gibt es einen Sportheilpraktiker? Und in dieser Zeit gab es nicht einen Sportheilpraktiker. Ne? Mhm. Der war da, aber nicht gerade akut vertreten bei einer Ausbildung. Ne? Und ich habe gesagt, okay, kein Problem. Ich mache einfach ein Heilpraktikum, die Basisausbildung, dass ich fit in der Schulmedizin werde. Und habe mich dann über verschiedene Verfahren weitergebildet. Ne? Mhm. Und wie das Leben manchmal so möchte, der Kreis schließt sich. Ne? Vor, das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder 2 Jahre her, kam dann die Frage, ja, Frage, ja, aus Kölner Studienleitung und Ihrem Lebensweg, Bewegung war ja schon auch mal Thema. Ne? Können Sie sich nicht vorstellen, sich einen Sportheilpraktiker nochmal anzunehmen? Ich, klare Fall, ist ein Herzensprojekt. Ne? Und so durften wir dieses Thema auch nochmal neu diskutieren. Ich denke, in dem Bereich hat sich auch sehr vieles getan. Also wenn wir auch die letzten 10 Jahre anschauen, ist schon erstaunlich, was sich da getan hat. Und Aufklärungsarbeiten, Studien, ne? Also es ist unglaublich, was sich in der Szene bewegt hat. Und so durften wir das Curriculum dann neu diskutieren. Und wir haben es so ein bisschen aufgeteilt in unterschiedliche Module. Du hast das Substitutionsmodul schon angesprochen, also ganz klar Ernährungsfaktoren, Vitalstoffe dürfen nicht fehlen, also die orthomolekulare Therapie, Phytotherapie, ein unglaubliches, teilweise finde ich noch ein bisschen ein unterschätztes Gebiet im Thema Sport.
Okay. An was denkst du da gerade? Also was wären so Substanzen, Phytotherapeutika,
wo du... anti-entzündlich ist. Das ist angefangen über einen ganz klassischen Rosmarin. Ne? Ja. Also über durchblutungsfördernde Einheiten. Ne? Also es tut mir leid, ich bin gerade über den Rosmarin gestolpert. Ich lese zu den letzten paar Tagen. Ich lese gerade da eine Fachliteratur, deshalb hänge ich da gerade. Aber wir haben immens tolle, also Ashwagandha, wir haben wirklich tolle Sachen in dem Bereich, vor allem im antientzündlichen Bereich, auch im lymphatischen Bereich. Ne? Ich hatte ständig damit zu tun, dass irgendwelche Gelenkschwellungen nicht abheilen wollten etc. Und da kann man so vieles Unterstützendes tun. Und natürlich einer meiner Lieblingsgebiete, der orthomolekulare Bereich. Wenn ich Sportler frage, ja, wie sieht so ein bisschen dein Vitaminplan an? Ja, super, ich nehme Magnesium. Das war's. Also nicht bei allen, ne, aber so in den Alltagsgesprächen, sei es Hobbysportler oder damals in unserem Bereich. Ne?
Und wahrscheinlich, weil Muskelkrämpfe bestehen und man nimmt einfach mal ein bisschen Magnesium ein oder ein bisschen runterzukommen am Abend, ein bisschen Magnesium. Und wahrscheinlich wurde auch nicht getestet.
Nein. Und Dosierung und welche Art von Magnesium und. Das ist ja so, wie es keine primäre gesunde Ernährung gibt. Es gibt eine spezifische gesunde Ernährung, ne? So gibt es keinen, glaube ich, also Vitalstoffplan, der für jeden funktioniert. Ja. Also da muss ich gucken, wie ist der unterwegs, weil welche Symptome zeigen sich, wie sind die Blutwerte, wie sind die Verträglichkeiten, wie ist der Aufnahmebereich im Darmbereich. Ja. Ne?
Und Phytotherapeutika, sagst du, ist auch ein großes Feld. Was gehört noch in dem Bereich mit dazu?
Um das ein bisschen allgemein zu beantworten, ich finde es interessant, die Phytotherapie aus unterschiedlichen Brillen anzuschauen, also regional. Also was habe ich so in meinem Breitegrad in der traditionellen, ich nenne es mal Hausapotheke, und was habe ich in der erweiterten Hausapotheke. Ne? Manchmal lohnt es sich ganz einfach anzufangen und wirklich die Hausapotheke mal anzuschauen, regional, was gibt es ne, in der Phytotherapeutika, um wieder beim Rosmarin zu landen. Aber dann halt auch zu sagen, was gibt es begleitend für Substanzen.
Zu dem Modul selbst, du hast es genannt, Substitutionsmethoden, gibt es noch das Thema der Mitochondrientherapie als wichtigen Punkt. Warum ist das so wichtig?
Ja, Mitochondrien, ich nenne es mal ganz plakativ, sind unsere Kraftwerke in der Zelle. Ich versuche das immer so im ersten Schritt den Patienten zu erklären, ohne deine Mitochondrien wärst du ein Hightech-Computer, der aber leider nicht eingesteckt ist. Ne? Schick, aber funktionslos. Ne? Die Mitochondrien, das sind einmal Lebensgebiete, wahnsinnig faszinierendes Gebilde, aber auch anfällig für Umweltfaktoren. Ne? Da sind wir nicht nur bei der Ernährung, wir sind auch bei toxischen Belastungen, wir sind bei medikamentösen Belastungen, ne? Wobei ich da wirklich betonen möchte, die Schulmedizin und die Komplementärmedizin gehört zusammen. Ne? Für mich ist immer ein ganzheitlicher Ansatz, wenn wir die Patienten sowohl schulmedizinisch auch komplementärmedizinisch begleiten können. Ne? Immer den Patienten im Fokus. Aber die Mitochondrien reagieren auf sehr viele Umwelteinflüsse. Und leider haben wir zurzeit die erwähnten Faktoren, Ernährung, toxikologische Ursachen und Medikamente, leider viele Ursachen, die unsere Mitochondrien, ich nenne es mal, müde lassen werden, die Mitochondriopathien auslösen. Und dann, wenn ein Sportler halt sagt, ja, irgendwie, ich bin dauermüde, dann ist es auch wichtig, nicht nur den Eisengehalt und so mal anzuschauen, sondern sich auch ein bisschen die Frage zu stellen, wie geht es eigentlich meinen Mitochondrien?
Und das kann man, und das ist auch Teil dessen, also man guckt dann tiefer rein, was kann man diagnostisch eben noch herausfinden, welche...
Genau, diagnostisch, auch bei welchen Symptomen muss ich hellhörig werden, was sind die Risikofaktoren, dass man sensibilisiert wird. Und mein Wunsch wäre, dass ganz, ganz viele Therapeuten diese Sensibilisierung haben und sich dem Thema Mitochondrien auch annehmen, weil heutzutage gibt es tolle Studien dazu und ganz viele Fachpersonen, die sich schon um dieses Thema kümmern, darf aber zehnmal mehr werden. Mhm.
Welche anderen Bereiche haben wir, wenn wir über den Sportheilpraktiker sprechen? Themen, die dich quasi in deinem Alltag bewegt haben, gerade auch bei der Erstellung des Curriculums. Wir haben das Thema Substitution jetzt schon einmal angesprochen. Welche anderen übergeordneten Bereiche gibt es noch in der Ausbildung?
Ja, da kommen wir ganz, ganz klassisch in das manuelle Modul rein. Da war mir wichtig, dass wir sehr unterschiedliche manuelle Techniken darstellen können in der Grundausbildung. Angefangen bei dem ganz klassischen Chiropraktiker-Grundkurs. Mhm. Ne? Der ist komplett mit dabei. Dann das schon erwähnte auch Tapen. Mhm. Ich finde das sehr spannend, das Tapen, weil du kannst eine Therapieverlängerung dem Patienten mitgeben. Und ich finde es generell interessant, wenn man dem Patienten oder den Sportlern etwas an die Hand gibt, wo sie selber nutzen können im Alltag. Also terminunabhängig und sagen, hey, ich habe jetzt Tools, ich habe jetzt Ressourcen, die kann ich selbstständig abrufen. Ich glaube, das ist auch für die Psyche immens wichtig. So das Tapen gehört natürlich mit dazu. Dann ganz klassisch unterschiedliche Massagetechniken angefangen. Die Sportmassage, fasziale Massagetechniken. Ne? Die erwähnte Lymphdrainage darf nicht fehlen. Ne? Aber auch dann wieder ganz traditionelle, eine der ältesten Methoden, das klassische Schröpfen.
Okay.
Blutig und unblutig.
Okay. Andere Bereiche, die den Sportheilpraktiker deiner Meinung nach auch mit abrunden oder die auch quasi dir geholfen hätten in deiner eigenen beruflichen Profisportzeit? Mhm.
Ja, da kommt die liebe Psyche ins Spiel, würde ich mal sagen. Ja, Stressmanagement. Also wie gehe ich mit der Leistungsfrage um und definiere ich meine Person über Leistung? Also wenn ein Tag weniger gut läuft, finde ich mich dann weniger cool. Also ist mein Selbstwert, liegt der in der gleichen Schublade wie die Leistungsskala? Ne? Die sollten in unterschiedlichen Schubladen liegen. Also wie gehe ich mit diesen Psychofaktoren um? Also Stressmanagement ist mit drin dabei. Das Verständnis, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich Stress habe? Ne? Was bedeutet euch Stress durch Stress? Ne? Also Stress heißt ja nicht immer negativ. Ne? Ich muss ja, damit ich eine optimale Leistung abrufen kann, auf ein gewisses biochemisches Level kommen. Ne? Also wenn ich da parasympathisch rumhänge, dann wird es nichts mit Wettkampf. Ne? Aber wo ist die Dosierung und wann ist es blockierend? Ne? Und dann haben wir halt Grundaufklärungen der Stressmechanismen drin. Aber dann zwei totale Klassiker. Wir haben uns dazu entschieden, das autogene Training mit reinzunehmen. Und dann so, dass man direkt auch den Seminarleiterschein hat, weil man ja oft auch Gruppen begleiten möchte. Ne? Und natürlich ganz klar auch das progressive Muskelentspannung auch mit dem Seminarleiterschein. Also das ist so, was wir so ein bisschen im Bereich der Psyche in diesem Modul finden.
Und dann weiß ich, es gibt auch den Bereich der invasiven Verfahren, die noch eine Rolle dabei spielen. Was erwartet es?
Ja, also da haben wir in der Grundausbildung die Akupunktur nach Nogier mit dabei, weil es ein ganz praktisches Tool ist in der Schmerztherapie, wo ich auch mal im Sitzen machen kann, unterwegs machen kann, aber auch wiederum dem Sportler Punkte mitgeben kann, die er auch wiederum selber stimulieren kann. Also wir reden da wieder um die Therapieverlängerung. Ne? Und als mögliches Zusatzmodul haben wir natürlich auch die Infusionstechniken. Das ist auch ein Gebiet, wo ich jetzt auch gerade dran bin, dieses Modul auszubauen.
Und Mariella, wenn wir uns überlegen, für welche Patienten, die auch vielleicht jetzt uns auch zuhören oder Menschen, die uns zuhören, die noch gar keine Patienten sind, aber die sagen, okay, ich bin sportlich aktiv oder im Leistungssportbereich oder im Profisport. Aber sag uns mal konkret, welche Zielgruppe ist genau geeignet dafür oder bei welchen Themen macht es Sinn, sich mit einem Sportheilpraktiker in Verbindung zu setzen, ohne einen Wettkampf zwischen anderen Trainern, Medizinern, Physiotherapeuten, all das mit erzeugen zu wollen. Aber in welchem Bereich passt ein Sportheilpraktiker einfach auch vielleicht auch für Vereine gut mit dazu?
Ich denke, der Sportheilpraktiker darf in allen Bereichen zu Hause sein. Also ich würde da nichts ausschließen. Wie du sagst, also angefangen von Vereinen, Leute, die sich privat viel bewegen, im Leistungssport, im Breitensport. Also der Sportteilpraktiker hat überall auch seine Bereiche, ne? Weil das sind Themen, die uns alle betreffen, ob ich jetzt das beruflich mache oder sehr exzessiv als Hobby oder als Ausgleich. Ich darf mir die gleichen Fragen stellen und somit auch die gleiche Begleitung bekommen.
Mariella, du weißt, wir versuchen immer, dich noch besser kennenzulernen. Was bedeutet für dich Glück?
Oh, okay. Da wir jetzt nicht noch 60 Minuten Zeit haben, versuche ich das abzukürzen. Glück bedeutet für mich, oder was macht mich glücklich, formulieren wir es mal so, jeden Tag für mich etwas Sinnvolles tun zu können.
Sehr spannend. Wie oft machst du Sport?
Ich versuche es in meinem Alltag zu integrieren. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Ich versuche damit humorvoll umzugehen und zu sagen, ja, es gibt Phasen, da brauche ich es mehr. Ne? Dann kann ich es mehr integrieren. Und an den Tagen, wo es mir nicht gelingt oder in den Phasen, wo es mir nicht gelingt, denke ich mir, naja, ich habe so viele Trainingsstunden hinter mir, das wird wahrscheinlich für zwei Leben reichen. Also Humor ist wichtig, glaube ich. Aber ich versuche es schon im Alltag zu integrieren.
Okay. Wie sieht ein perfekter Sonntag bei dir aus?
Ja, also ich würde sagen, ein geschmeidiger Start in den Sonntag ist schon mal, wenn mein Diensthandy nicht klingelt wegen einem Notfall in der Schule. Scherz am Rande. Nein, ein perfekter Sonntag ist, wenn ich mich um meinen Ausgleich kümmern kann. Na, dazu gehört sehr viel Leerlauf. Also einen leeren Terminkalender mag ich an freien Tagen, dass ich wirklich spontan entscheiden kann, was gerade meine Bedürfnisse sind. Klar, viel rausgehen, da kommt wieder unser Schulmaskottchen ins Spiel. Aber auch mir einen Input auf mentaler Ebene zu holen, mich weiterzubilden. Und ich gehe immer noch sehr, sehr gerne ins Theater.
Was motiviert dich persönlich dazu, regelmäßig sportlich aktiv zu sein?
Gesund und beweglich im Alltag unterwegs zu sein, mich wohlzufühlen in meiner Haut. Und bei mir gibt es auch eine ganz banale Motivation, keine Schmerzen zu haben. Also ich merke ganz authentisch, wenn ich mich nicht bewege, kriege ich Schmerzen, weil der Verschleiß der Gelenke sich meldet. Also da gibt es eine ganz banale Motivation.
Okay. Wenn du heute und auch nach deiner sportlichen Karriere, und du wirst wahrscheinlich als Profisportler, ist es meistens so, dass man viele Sachen noch ausprobiert. Wenn du eine Sportart heute noch wählen könntest, die du nur noch für dein restliches Leben durchführen könntest, welche wäre das und warum?
Ach, herrje. Ich darf es mit Humor beantworten. Ich würde das Lachen wählen. Das ist für mich ganz klar eine Sportart, weil je nach Quelle gibt es da unterschiedliche Zahlen. Aber wenn man ordentlichen Lachkrampf, aktivieren wir schon 300 verschiedene Muskulaturen. Und das finde ich eine recht sportliche Statistik.
Das klingt gut. Und geht durch den ganzen Körper und aktiviert ja verschiedene Muskeln und sorgt für viel gute Glückshormone.
Ja, und das tut mir, meiner Psyche gut und meinem Umfeld.
Ja. Also, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Wir sind wirklich von gar nicht bewegen über Breitensport, Leistungssport, Profisport, alles durchgegangen, wie man therapeutische Unterstützung finden kann, welche Bereiche das auch beinhaltet, was den Sportheilpraktiker beinhaltet. Ich glaube, wir haben einen großen Einblick bieten können, um dem Thema etwas näher zu kommen. Wenn ich dich jetzt abschließend noch einmal fragen darf, was würdest du den Menschen, die uns jetzt zuhören, das können Therapeuten sein, das können Menschen sein, die sich nicht gerne bewegen oder nicht viel bewegen, das können Leistungssportler oder Profisportler sein, was würdest du ihnen als Tipp vielleicht gerne noch mitgeben wollen?
Ich finde es spannend, wenn man sich auf die Reise begibt und sich die Frage stellt, welche Bewegung macht mich glücklich? Also welche Bewegungsstilistik? Ne? Also da sind wir beim Pinguin und beim Geparden. Also was macht mich glücklich in der Bewegung? Und dann klappt es auch mit der Motivation und mit der Nachhaltigkeit und das langfristig zu tun.
Und ich frage nochmal nach, weil das Glücklichsein, dieses Abwragen sicherlich auch für Profi- und Leistungssportler ein Thema sein dürfte, wo ja, man auch nachgehen kann und auch in der Selbstreflexion mal überprüfen kann, wie sieht meine Regeneration aus? Kümmere ich mich um alle Bereiche?
Ja.
Schlaf haben wir gar nicht im Detail noch mal drüber gesprochen, aber Schlafoptimierung,
ja,
Mikronährstoffe, so viele Bereiche mit angesprochen. Also ich glaube, eine vollgepackte Episode. Wir sind auch ein bisschen länger geworden, aber es ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe, dass es euch gefällt, wenn ihr reinhört. Von daher freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung mit dabei lässt. Wenn es Fragen dazu gibt, meldet euch gerne bei uns über alle möglichen Kanäle. Sport Bewegung und der enge Zusammenhang zur Gesundheit, was man präventiv bei Leistungssteigerung oder bei Verletzungen tun kann, eben über die bestehende Therapie hinaus, wie sich der Sportheilpraktiker in diesem Bereich ergänzt, all das. Und von daher freue ich mich sehr, dass du da warst, Mariella, und hoffe, dass du irgendwann mal wiederkommst.
Vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Runde und vielen Dank für deine Begleitung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Das freut mich. Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.